Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus der wunderschönen Wachau, präsentiert von Coinfinity. Willkommen zurück zu den Bulli-Bursti-Burg-Gesprächen, Folge 5. Stellt euch vor, ihr habt 300 Bitcoin gekauft für gar nicht so viel Geld. Und dann stellt euch vor, ihr verlegt den Schlüssel. Genau das ist dem Peter Kotosek passiert vor vielen, vielen Jahren. Ein Thema, das wir, Peter, schon einige Male angesprochen haben. Du redest da gerne von der Heuhaufen-Theorie. Und da tauchen wir heute rein. Womit fangen wir an? Wie viel hast du ausgegeben für die 300 Bitcoin?
Ja, ich habe damals etwa 1035 oder so in der Art Euros ausgegeben. Für 300 Bitcoins.
Das heißt, damals ist?
Das ist im Jahr, also im März 2012 war das.
Okay.
Und das war also im Zuge dieses Experimentes mit der Bank im Second Life, über die ich ja schon erzählt habe.
Du hast eine Bank aufgebaut.
Also wir haben da
ein Metaverse.
Ein Bankspiel, oder nachher haben wir das müssen als Spiel, weil es durfte ja keine richtige Bank sein. Und da haben wir Linden-Dollars gehandelt in diesem Second Life Environment, in dem meine Techniker Häuser gebaut haben, die wir dann an Avatare verkauft haben. Und da hat sich halt ein bisschen ein kleiner Bestand aufgebaut. Und wie dann das mit dem Second Life zu Ende gegangen ist, haben wir dann gesagt, ja, aber wenn wir das jetzt umlegen ins Facebook, das war aber erst Jahre später, dazwischen ist das einfach nur eben herumgekugelt. Mhm. Haben wir dieses eine Experiment Second Life beendet, weil der Hype durch war und alle Medien gesagt haben, das ist eh nichts. Und dann ist das herumgelegen und dann haben wir es, wie es Facebook aufgekommen ist, haben wir gesagt, na, machen wir das im Facebook, aber in einer anderen Form, weil da konnte man ja keine Avatare machen, weil das ist ja noch nicht da, das Meta ist ja immer nur angekündigt damals worden. Und da mussten wir auch eine andere Währung. Und da war dann diese Frage, ist das jetzt ein eigener Staat und darf mein Avatar da bestimmen, welche Währung das sei? Und da habe ich halt dann vorsorglich im 12er Jahr damals diese Bitcoins gekauft.
Mit
und
dem Geld, das ihr quasi vom Second
Life. Ja, das habe ich einfach aus meinem Forschungsbudget genommen. Nicht? Ich hatte ja ein nicht allzu hohes Forschungsbudget, so ein paar 1.000 Euro im Jahr. Und damit haben wir das gemacht und alles andere ist ja dann nach Aufwand gebucht worden, was ich die Rechnung von Linden Labs und so, ist ja dann ganz normal gekauft. Aber das nicht aus der Kasse bezahlt hat. Und das war eben ein Kassengeschäft, weil damals hat man halt noch irgendwie was Internet gesucht, hat irgendjemand Bitcoins, die dann meistens waren das Personen, die mit Minern zusammengearbeitet haben und die haben dann im Café aus ihren Zettel halt verkauft und du hast halt den Tausender in die Hand gedrückt und er hat das auf eine Adresse gespielt. Und dann haben wir diese ganzen Zählen in den Akt gelegt und das war's dann.
Hast du zu diesem Zeitpunkt schon verstanden, was Bitcoin einmal werden könnte?
Ja, technisch war es schon hochinteressant, aber ob das einmal Geld wert hat, das habe ich eigentlich nicht bedacht. Noch dazu, wo wir ja damals unter dem Eindruck der Enttäuschung gestanden sind, dass auch dieser Riesenhype, wo ja die edelsten Häuser der Welt in Second Life dann ganze Inseln und Gebäude hatten. Auch die Republik Österreich übrigens hatte dann einen Stand, der aber auch nie fertig wurde. Und da gibt es sogar noch ein Foto, wo unser Avatar die besucht. Und mit einem Riesenrad sogar fährt, also gibt's alles Fotos. Und wir haben dann das eigentlich nur mehr als Quelle für Werbefotos verwendet. Damit wir nicht bei den Agenturen teure Fotos kaufen, haben wir unsere verwendet.
Second Life ist im Grunde das, was heute ein Metaverse
sein sollte,
sein sollte.
Aber noch nicht ist.
Ja, aber damals gab es das.
Decentraland zum Beispiel gibt es jetzt. Aber es gibt ja auch Second Life. Das ist ja technisch schon viel besser geworden. Nur hat dann Second Life unter dem Druck der Politik alles, was eben in Richtung Porno gegangen ist und lustigerweise alles, was in Richtung Geld gegangen ist, ist abgeschafft. weil das war ihnen scheinbar zu heiß.
Also die Sachen, die Leute wirklich
interessieren. Ja, weil da hat es dann Banken, Börsen gegeben, die haben Lindendollars gegen Häuser verkauft. Da hat es ja sogar Erfolgsstories von irgendeiner asiatischen Dame gegeben, die angeblich sogar sehr reich wurde, indem sie Häuser gebaut hat und verkauft hat.
Aber deine persönliche Geschichte war, dich hat das auch interessiert, das mit dem Geld,
ja,
mit der Bank.
Ja.
Und du warst dann enttäuscht, dass es nicht funktioniert hat und bis deswegen hast du jetzt angedeutet beim Bitcoin, du hast gewusst, okay, ich brauche Alternative, aber du bist jetzt nicht, hast du nicht gedacht, das ist jetzt, das wird jetzt super heiß und
nein,
so.
Zu der Zeit nicht. Das habe ich dann mehr oder weniger abgelegt und habe mich dann ist für mich die Spazierschweberzeit gekommen, über die wir noch gar nicht geredet haben, wo ich also vorgeahnt habe, dass das mit den Scootern einmal eine Riesensache wird und habe den Spazierschweberclub und die Spazierschweberstiftung gegründet, die es heute noch gibt, wo also Vermögen drinnen ist, wo ich geglaubt habe, also das heißt, mit den Rollern wird die nächste große Sache sein. Also die auch wieder dieser Freiheitsgedanke, dass man unabhängig ist von allen Verkehrssystemen, die da von oben herab gelenkt ist, aber nicht das dicke Auto braucht.
Also
da sind wir auf diese Scooter
und
die drei Räder, habe ich alles ausprobiert. Und diese Phase hat mich dann so beschäftigt, dass ich auf die ganze Bankgeschichte vergessen habe. Außerdem musste ich das erst aufarbeiten. Das war so frustrierend, dass dauernd so mit erhobenen Zeigefinger, kaum hast du was, wo das Wort Bank irgendwie drin war, ist schon der erhobene Zeigefinger von alle Seiten gekommen. Und sowas inspiriert einen Künstler natürlich nicht. Und ich habe das dann meinem Büro sozusagen abgeschoben als abgeschlossenes Projekt und die haben das halt dann irgendwo in irgendwelche Ordner verankert und das ist eben der Stand gewesen. Und dann, einige Jahre später, im 16er Jahr, wie dann plötzlich so eine Steigerungsphase gekommen ist, habe ich dann mal Bescheid gesagt, was ist denn eigentlich aus meinen Bitcoins geworden? Und da haben mich alle groß angeschaut, so, was, Bitcoin? Und dann hat es begonnen, ein Streit mit dem Management, wer ist jetzt verantwortlich, diesen Schlüssel, heute würde man sagen, zu kustoden. Nicht? Damals hat man gesagt, naja, wo haben wir das in die Buchhaltung? Und die Buchhaltung hat gesagt, ja, bei uns ist nichts angekommen, wir haben da keinen Beleg. Und die haben gesagt, ja, aber ich habe da nicht. Und das ist dann lustigerweise so gekommen, dass dann überhaupt angezweifelt wurde, dass diese Bitcoins überhaupt gibt. Und da bin ich dann wieder munter geworden und das ärgert mich immer so, wenn man einen, sozusagen eine Verdienstlichkeit, die ich der Firma gegenüber gemacht habe, bestritten wird. Nicht? Und da habe ich dann zum Graben angefangen und habe gesagt, bitte die Adresse, schaut es rein, das kann man in der Blockchain. Und dann haben wir das halt den QR-Code angeblitzt und haben gesagt, dass da ein Haufen Geld drauf liegt. Nicht? Und da haben dann alle, dann war auf einmal, sind alle zu Eis erstarrt und haben zu gleicher Zeit gesagt, ja, wenn es wirklich da ist, will ich auch was davon haben, eine Prämie und bla bla bla. Oder haben dann wieder gleichzeitig gesagt, naja, aber verloren haben wir nichts, weil wir verlieren nie was.
Also nur damit man das im Kopf auch richtig zusammenfügt, ja. Du hast die Bitcoin tatsächlich händisch quasi von jemandem in einem Wiener Kaffeehaus gekauft. Der hat dir einen Zettel gegeben. Da
ich habe einen Zettel gemacht, sozusagen. Weil der musste ja, ich musste ja schon eine Adresse haben.
Ja.
Da gibt es dieses Tool gegeben, bitadress.com, wo man halt einfach mit ein paar Klicks hat, man müssen so herum mit der Maus am Schirm herumfahren. Das war dann der Seed, weiß ich heute. Damals was hat man es halt gemacht. Mhm. Und dann sind zwei Zahlen aufgepoppt, die hat man sich ausgedruckt. Und das hat man dem guten Mann, die eine, die Public
Game, die Adresse,
hat man es aufgespielt, dann mit Blitzen und Zug um Zug hat der das Geld gekriegt. Ganz normal, wie man Kaffee kauft. Du kriegst ja auch den Kaffee hingestellt und wenn du dich überzeugt hast, da ist wirklich ein Kaffee drin, dann zahlst du im Oberteil.
Du hast dann noch auf der Blockchain quasi dir bestätigen lassen, dass das angekommen ist, bevor du ihm das Geld gegeben hast.
Das war ja damals schon bekannt.
Ja, ich versuch nur nachzuvollziehen, wie das damals
gelaufen ist. Aber man hat sich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch nicht wirklich viel gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist sowas wie der Lindendollar.
Und du wolltest es ja.
Aber diese ganze mathematische Grundlage wird dann erst später erforscht.
Aber du wolltest es damals eben verwenden für eine Facebook-Metaverse-Geschichte.
Nein, ich wollte sagen, ich werde irgendwann diese Insel-Idee und die Bank-Idee, wenn die Zeit reif ist und ich diese ganzen juristischen Schnickschnack durchschaut habe und vielleicht dann einen Weg gefunden, dass ich es doch darf, vielleicht auch mit einem Partner zusammen, dann will ich nicht das ganze alte Material weggeworfen haben. Mhm. Nicht wie halt ein guter Geschäftsmann immer sagt, ich werfe nichts weg, weil es kann ja vielleicht Jahre später auf einmal wertvoll sein.
So wie ein Zettel, auf dem 300 Bitcoin sind.
So ist es. Ich wusste aber noch nicht, was ich dann für ein Problem mir einhandle durch diese Meldung.
Du hast die Zettel, und das ist jetzt wichtig, du hast diesen Zettel bei deiner Firma, bei der Beko?
Nein, ich habe das in die Akten meines, nicht, ich habe in der Zeit, war ich ja schon Pensionist, als Manager, und meine jungen Nachfolger haben gemanagt, und ich war nur mehr Forschungsdirektor und Forscher. Und mein Institut hat dann diese ganzen Akten halt abgeliefert und gesagt, legt es irgendwie ab, haut es bitte nicht weg. Aber ansonsten okay. Geht mir das nichts mehr an.
Aber
und dann habe ich später eben nachgefragt, was ist denn bitte aus dem geworden, wo sind das? Und die haben gesagt,
Aber du hast nie gesagt, das ist jetzt ein Geld, das gehört in die Buchhaltung, sondern das war einfach ein Zettel in den Akten.
Ja, das war einfach eine Nebensache. Wir haben damals ganz andere Probleme gehabt. Wir haben da hunderte Millionen Umsatz gemacht.
Ja, ja.
Da redet man nicht, was jetzt mit den 1000 Euro aus dem Forschungs... Nur dazu, wo ja immer so hochnäsig die Wirtschafts-, die geldbringenden Manager immer gesagt haben, die Forschung ist ja nur ein blöder Aufwand, das bringt doch nichts. Ne? Das ist ja immer dieses Zwiespalt. Die Forscher gelten ja nie viel in der Gesellschaft. Die werden immer nur bei Bedarf vor den Vorhang geholt. Aber sonst weiß kein Mensch, was in Österreich herumgeforscht wird. Interessiert keinen. Nicht? Und da wird bestenfalls über ein Budget einmal geredet. Ja, wir geben ihnen wieder.
Mhm. Forschungsförderung.
Ja, und wir müssen halt Geld in die Hand nehmen. Nicht? Und ich habe halt Geld in die Hand genommen, aber dafür einen Zettel gekauft. So wurde, das war die Sache, die Faktenlage.
Aber
nur später war plötzlich dieser Zettel sehr viel Geld wert, aber niemand hat den Zettel gehabt. Das wissen wir bis heute nicht, ob er nicht doch wer hat.
Und das ist jetzt das große Ding, wo sozusagen deine Begeisterung für die Geldsachen, für die Kunst, das Kunstprojekt...
Ja, Kunst war schon vorher.
Ja. War schon vorher. Aber auch deine Erfahrungen mit der Juristerei und mit der Taxonomie und so kommt da zusammen.
Ja, da ist bei mir aufgepoppt, da geht es ja um einen Haufen Geld. Nicht? Und da war dann plötzlich meine Geschäftsmann-Neugier wieder erwacht. Die sagt, Leute, wenn ich euch irgendeinen Zettel anvertraue, der später Geld wert ist, dann erwarte ich, dass der wenigstens aufgehoben wird. Wo ist er denn bitte? Und da wurde gesagt, ja, irgendwo in die Akten wird er sein.
Aber das ist jetzt 2016.
Nein, dann ist es wieder, weil dann war halt wieder anderes, dann schläft sowas normalerweise ein, wird ja alles nicht gleich sofort eine Haupt- und Staatsaktion. Und dann im Jahre 20 habe ich dann dem Aufsichtsrat offiziell als Forschungsleiter, nur um mich zu entlasten, dass mir nicht irgendwann der Vorwurf trifft, ich hätte mir diese Bitcoins unter den Nagel gerissen und du so, ne? Mhm. Habe ich das formell in den Aufsichtsrat gebracht. Und da wurde dann, der Herr Aufsichtsrat Holger Kurt, wurde dann sogar beauftragt mit der Suche. Nur dann hat es begonnen, dann haben wir relativ schnell festgestellt, die Suche wird Geld kosten, die Suche wird juristische Schwierigkeiten machen und vor allem, es ist der Eigentümer überhaupt noch gar nicht geklärt. Ist das jetzt das Forschungsinstitut, der Forscher, ne, da geht es das sogenannte Diensterfindungsgesetz, gehört das nicht eigentlich dem Forscher, dann würden sie mir gehören. Da müsste aber auch ich dafür sorgen, dass ich suchen darf, aber in fremden Aktenbeständen, weil ich bin ja nicht die Firma. Und solche Fragen sind dann aufgepoppt. Und dann war wieder das übliche Spiel, über das ich ja schon trefflich gejammert habe. Anwalt da, Anwalt dort, Treuhänder dort, dann daher der betroffene, zuständige CFO noch dazu, der sich dann mit Händen und Füßen gewehrt hat, das überhaupt anzuerkennen, dass die gibt. Und an dem ist ja dann die ganze Sache dann sozusagen hochgepoppt, sagen wir es einmal so. Geklärt ist sie bis heute noch nicht.
Aber was ist deine Position? Ist deine Position, dass es dir gehören? Oder was?
Nein, meine Position ist, da bin ich bei der Wahrheitsmaschine, nicht? Ich will die Wahrheit dokumentiert haben. Ich will, dass das ordentlich dokumentiert ist. Das war ein Forschungsexperiment, hat 1.000 Euro gekostet, ist jetzt sicher dieser Wert per heute jeden Tag wechseln. Und das muss in die Buchhaltung, endlich mit langer Verspätung. Ich will auch nicht, es ist dann sogar um die Schadenersatzfrage gegangen, das haben wir aber dann amikal irgendwie geklärt, dass der Schaden halt geteilt wird, nicht? Weil wir sind ja alle die Verursacher, ich, der das halt abgeliefert hat und nicht dafür gesorgt hat, dass ich auch mir bestätigt habe lassen, ich habe es übergeben. Die anderen, die es übernommen haben, dass sie eben schlampig waren und das in irgendeinen Ordner gehauen haben und dann sind wir ja umgezogen und den Besitzer wurden wir gekauft von einem Konzern und haben uns dann wieder getrennt. Also da hat es viel Ballerwatsch gegeben. Also es ist menschlich verständlich, dass das verloren gegangen ist. Aber jetzt das einfach unter den Teppich zu kehren, das war mir also zuwider. Außerdem ist es ein neues Kunstexperiment. Was passiert da jetzt?
Und was ist jetzt der Status? Ist es jetzt,
also der Status ist der gleiche, über den wir bei den Notenbanken geredet haben. Es steht in der Bilanz der Beko Holding und ist aber nur mit einem Wert, der fiktiv ist. Der wurde also dann konstruktiv aus der Literatur, dass es eine Wahrscheinlichkeitsquote, eine durchschnittliche der Wiederfindung von 2,45% gibt. Darfst mir nicht fragen, wie die auf 2,45%, aber das hat eine dieser Firmen, die sich hauptberuflich mit der Wiederfindung von Schlüssel betätigen, halt errechnet und diesen Wert haben wir dann angesetzt und jetzt stehen sie mit 30.000 in den Büchern. Also, aber noch nicht approved und rund gestempelt. Das läuft noch.
Aber es gibt quasi Konsens innerhalb der Firma, dass es diese 300 Bitcoin zumindest gibt und dass sie irgendwann einmal von dir dort abgegeben wurden.
Ja, das ist nicht Konsens, das ist Behauptung von mir und die Firma musste das akzeptieren.
Okay, aber in der Bilanz steht es drinnen.
Ja, und das ist eben die Frage jetzt. Wenn es in der Bilanz steht, ist es von den Bilanzerstellern akzeptiert.
Aber was passiert jetzt? Also, oder anders gefragt, wird noch gesucht?
Nein, es wird so lange nicht gesucht, bis nicht diese Eigentumsfrage geklärt ist. Und dann sind wir genau bei dem, was wir schon öfter jetzt in unseren Blogs diskutiert haben. Ne? Es ist eine Sache, dass der Bitcoin existent ist. Das kann man prüfen. Das ist die Blockchain, da fährt der Zug sozusagen drüber. Die zweite Sache, wer ist der Besitzer der Bitcoins? Das wäre der, der den Schlüssel physisch in Händen hält. Und drittens, wer ist der legale Eigentümer? Das ist der, der der entweder nach dieser berühmten Paragraph 323er Vermutung, der ist der am wahrscheinlichsten der Eigentümer sei. Und jeder ist eingeladen, den Gegenbeweis anzutreten, wenn er will. So ist die heute Rechtslage, wurde mir erklärt. Oder der dann de facto mit dem Schlüssel das einfach wegtransferiert. Dann müssten wir halt eines Tages feststellen, die sind weg. Dann können wir wieder anzusuchen beginnen, wer war der ihn weg war, weil das war dann der Täter vermutlich. Wenn man den identifizieren kann, könnte man ein strafrechtliches Verfahren einleiten. Oder eben, sie sind einfach weg, weil schon von Haus aus jemand den Schlüssel gehabt hat, hat aber nie was gesagt. Er hat ihn einfach genommen und nie was gesagt.
Aber der Eigentümer ist jetzt...
Dann müssen wir es ausbuchen.
Der Eigentümer ist jetzt die Holding, die Beko Holding, die das in ihrem...
Das ist der Verbucher. Die Beko hat es in ihrer Bilanz verbucht, aber mit dem ausdrücklichen Hinweis, da gibt es ein Problem. So, und jetzt ist es so, du kannst ja auch eine Maschine haben, von der du nicht mehr sicher bist, ob sie funktioniert, aber es steht halt mit den Betrag X in den Büchern und irgendwann kommt dann endlich einmal der Experte, auf den man halt schon dann jahrelang womöglich wartet, der dann feststellt, die Maschine ist endgültig kaputt, dann ist sie auszubuchen, macht halt dann ein bisschen einen Verlust oder sie ist dann voll zu bewerten, weil sie ja gut wieder funktioniert. So ist die Lage der ExpertInnen.
Aber ich versuche nur zu verstehen, wer der Besitzer des Private Keys ist, wissen wir nicht. Richtig?
Ja.
Das wissen wir nicht. Aber es gibt einen Konsens,
wer das immer beim Heuhaufen. Das
da kommen wir gleich hin. Aber es gibt einen Konsens darüber, wer der Eigentümer ist oder nicht.
Ja, mit wem soll der Konsens
stattfinden? Ich weiß es nicht, zwischen dir und der einen Holding, der anderen?
Nein, nicht. Das gibt's eben nicht. Das ist ungeklärt. Es gibt die Rechtslage ungeklärt. Man müsste ja ein Verfahren einleiten. Das könnte man natürlich machen, aber das Verfahren muss ja irgendwer bezahlen. Und das sagt doch nur der Bezahler, dem es dann, der sich ausrechnet, dass es ihm zugesprochen wird. Wenn zum Beispiel, ich gebe ja nur wieder, was mir die ExpertInnen zu sagen pflegt. Nicht? Es gibt das sogenannte Diensterfindungsgesetz. Man müsste jetzt erst bei Gericht aushandeln, zu wie viel Anteilen diese Bitcoins, falls sie werthaltig seien, immer im Konjunktiv, ob sie dem Erfinder, also dem Käufer damals, dem Forscher zustehen als Person.
Das wärst du?
Das wäre ich aufgrund meines damaligen sozusagen Anstellungsverhältnisses oder meinem Dienstgeber zufallen. Da gibt es Regulatorien, aber die müssen im Einzelfall von einem Gericht, vom Arbeitsgericht in dem Fall, durchgeführt werden. Dann wird das Arbeitsgericht aber vorher einmal den Existenzbeweis einfordern. Und da wurde uns gesagt, die derzeitige Gerichtsbarkeit tut sich noch sehr schwer mit Existenzbeweisen für Bitcoins. Es gibt noch keinen ausjudizierten Fall, wo ein Gericht gesagt hat, gut, wenn du dir das vor mir als Richter anblitzt und da kommt, poppt jetzt diese Summe auf, dann schreibe ich das ins Urteil. Das gibt es nicht. Und es gibt auch kein Gesetz darüber. Es gibt nirgends ein Gesetz, wo steht, Bitcoins, diese Abblitzen vom QR-Code sind existent.
Aber das heißt, diese 300 Bitcoin sind for all intents and purposes derzeit mal verloren.
Ja, das ist eine der Ansichten. Das hat ein, zum Beispiel ein Wirtschaftstreuhänder gesagt, er bestätigt diese Bilanz aus diesem Grunde nicht. Dann haben wir einen neueren, der sagt, nein, wir können es ja in eventu bestätigen, weil das müssen wir. Es gibt immer Fälle, wo es ein in eventu Vermögenswert da ist, der halt ungeklärt ist, nicht? Weil er halt bestritten sei. Mhm. Dann, dass die Auseinandersetzung mit dem zuständigen Management, die ist schon gelaufen, die haben wir also im Vergleich sozusagen beendet. Der hat sich zurückgezogen und hat abgelehnt, eine Meinung dazu zu haben. Wer bestreitet es auch nicht mehr. Also die Überbleibenden haben sie jetzt in die Bilanz genommen und damit eben die Ansicht vertreten, die gehören der Beko Holding.
Okay, aber sie sind verloren in dem Sinne, dass niemand weiß, wo der Private Key ist.
So könnte man es ausdrücken, ja.
Wo glaubst du, dass er ist?
Ja, er müsste eigentlich, wenn man keine sozusagen Entziehungstat, also ich will nicht sagen, Diebstahl setzt ja irgendwie eine Schädigungsabsicht voraus, juristisch. Also wenn niemand den Zettel absichtlich weggenommen und verbrannt oder eingesteckt haben sollte, dann müsste er eben in den Akten sein. Das Dumme ist ja nur, dass wir dann relativ kurze Zeit das Büro gewechselt haben und umgezogen sind. Und jetzt sind halt viele Akten in die Umzugskisten gepackt worden. Und die habe ich dann alle, und das ist jetzt, was habe ich gemacht? Muss ich mich auch rechtfertigen, was ich als Manager dann verordne. Ich habe dann gesagt, weil ich ja Chef der Holding bin, habe gesagt, gut, bis das geklärt ist, beschlagnahmen wir sozusagen die Akten, sperren sie in ein Fremddepot, dass da niemand von der Firma da drin herumwühlen darf. Und immer wenn wir wieder einen neuen Bestand von alten Akten, die aus dieser Zeit stammen könnten, finden und wir sie sozusagen dem Unternehmen vorübergehend entziehen, kommen die zu diesem Heuhaufen. Da ist diese Heuhaufen-These entstanden, weil da irgendwer dann gesagt hat, spontan, ja, das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen. Und da habe ich gesagt, gut, wenn ich die Nadel schon nicht habe, dann will ich wenigstens den Heuhaufen haben. Aber erst suchen tue ich erst, die Kosten der Suche übernehme ich erst dann, wenn mir klar das Eigentum zugesprochen wird, die Beute sozusagen.
Dir als Forschungsleiter?
Nein, mir als Holding, weil ich habe es jetzt in den Büchern. Ich bin der Holding verpflichtet. Wenn ich was in den Büchern habe, habe ich alles zu tun, dass das auch realisiert wird.
Also nicht du bist dein Interesse?
Also ich bin mein eigener Gegner jetzt.
Bist aber, okay, du bist also, jetzt dein eigener Gegner.
Wenn ich die Kappe sozusagen als Funktionär aufhöre, muss ich mich jetzt niederklagen als Forscher, du hast keinen Anspruch auf die, oder ich gestehe dir freiwillig 10% zu. Das haben wir aber das noch gar nicht verhandelt.
Weil du eine dieselbe Person
ja,
bist?
Ja, und außerdem, ich finde das eigentlich doof, eine Beute schon zu verteilen, bevor man sie gefunden hat.
Aber wann wird entschieden, ob dir als Holding das zugesprochen wird?
Bis wir durch alle Bilanzrituale durch sind, bis wir also die Prüferstempel haben, bis das Gericht die Bilanz zu den Akten sozusagen genommen hat, dann kann man sagen, die Holding ist der Eigentümer, dann beginnt, hat die Holding zu entscheiden, ob sie jetzt Geld in die Suche investiert oder sagt, eigentlich, und das ist der neueste Stand, eigentlich nehmen wir das ja ohne dies nur als Reservewährung, dann ist das der Zustand, wie halt das Gold, das in irgendeinem Bunker liegt. Und da fragt eigentlich auch keiner, hat jetzt irgendwer den Schlüssel, weil wir gehen eh nicht runter.
Nur damit ich das verstehe, die physischen Akten mit dem Zettel, den du damals produziert hast, mit der Wallet.
Ja, die sind an einem geheimen Ort sozusagen versiegelt gelagert.
Wie viel Papier ist das?
Ja. Ich habe es nie gewogen, aber es sind hunderte Akten.
Das heißt, wenn du und, sagst, es würde was...
Da muss man aber sagen, wir haben auch so die ganzen Fachbücher aus der damaligen Zeit mit beschlagen, unter Anführungszeichen, weil wir ja auch nicht wissen, ob der Zettel nicht in einem Buch drinsteckt oder was. Wir haben halt alles, was irgendwie zum Heuhaufen gehört und irgendwie nicht sozusagen im Tagesbetrieb gebraucht wird, sofort in dieses versiegelte Lager gegeben. Da könnte natürlich jede Aufsichtsbehörde gerne hineinschauen.
Aber wie lange würde jetzt eine Person brauchen, um das einmal alles durchzublättern?
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Also ich weiß nicht, worauf ich hinaus will, ist, wie hoch sind die Kosten für die Suche wirklich?
Ja, das wissen wir eben nicht. Meistens beginnt das ja sehr klein, also jeder, der sowas schon mal gemacht hat, die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen, du beginnst einmal, das ist so wie in Kriminalfilmen, wenn irgendwo eine Leiche gesucht wird, ich schicke mir erst 3 Beamte, dann schickt man 100 Beamte, dann schickt man 1000 Beamte, nur die Frage ist, wann hört man auf? Nicht, wenn man sagt, jetzt geben wir auf, weil die Kosten sind schon höher als die... Also sicher werden wir aufhören, wenn wir so 5, 6, 10% des berechneten Wertes schon verbraten haben. Wir haben noch immer nichts gefunden. Dann ist es kaufmännisch unvernünftig, weiterzusuchen.
Glaubst du, dass der Zettel da drinnen ist, du persönlich?
Nein, ich gehe davon aus. Das ist diese berühmte journalistische Glaubensfrage. Ich glaube gar nichts. Ich gehe davon aus. Ich kann es nur sagen, ich gehe davon aus, dass meine Mitarbeiter eine saubere Arbeit gemacht haben, aber dann halt leider vergessen haben. Alles andere wäre ja eine Unterstellung einer Straftat. Dann müsste ich ja schon jetzt gegen Unbekannte eine Anzeige erstellen.
Aber ist das für dich ein Ärgernis oder inzwischen sein eigenes Projekt?
Danke, das hast du jetzt richtig erkannt. Ich gehöre nicht zu diesen Typen, die sich dann ein Leben über sowas ärgern können, sondern ich sage, ich nehme den Tatbestand, wie er jetzt liegt und steht, und mache daraus ein neues Kunstprojekt. Die Kunst der Suche der Nadel im Heuhaufen.
Könnte die Holding sagen, na gut, was sind die jetzt wert, die 300 Bitcoin? Ich weiß es nicht. Hast du es im Kopf?
Ja, die müssten bei heute so 8 Millionen wert.
Okay, sagen wir, sie sind 8 Millionen wert, ja? Sagen wir, die Beko Holding denkt sich, wir finden das nicht. Ja. Könntet ihr jetzt hergehen und diesen Heuhaufen verkaufen?
Natürlich.
Aber das sind ja eure Akten.
Naja, das dürfen wir nicht.
Das dürft ihr nicht?
Nein.
Das heißt, ihr dürft nicht, der Heuhaufen, in dem vielleicht dieser...
Du darfst nicht, um einen persönlichen oder einen vermeintlichen Vorteil haben, fremdes physisches Eigentum verkaufen. Das darfst du nicht. Du darfst ja auch nicht, nur weil ich vielleicht den Verdacht habe, dass dein Blinddarm noch verwertbar wäre, deinen Körper schon verkaufen.
Moment, das ist ja nicht fremdes Eigentum.
Nein, die sind ja, und da sind wir bei der Grundfrage, und jetzt verstehst du vielleicht, warum ich jetzt so tief in diese Bitcoin-Fragen einzudringen gewillt und eigentlich lustvoll eindringe, weil genau das die Kernfragen sind. wem gehört ein Bitcoin überhaupt? Gehört der der Adresse oder dem Menschen, der die Adresse hat?
Den Private Key hat.
Den Private Key. Nein, wieder den Private Key, der ist der Verfüger, der muss nicht der Eigentümer sein. Schau, wenn du, das ist genau da habe ich also Schriften verfasst. Also wenn du zum Beispiel ein Haus hast, das hast du nie gesehen, weil du hast das von einem Makler gekauft und das ist in Mallorca. Mhm. Und du bist dort nie hingefahren. Du hast aber dort irgendeinen Hausmeister, den hat da gleich der Makler mitverkauft, der hat den Schlüssel. Ist das denn noch immer dein Haus, eigentumsrechtlich? Ja, weil du stehst sozusagen in irgendeinem Dokument. Aber als Besitzer hast du das Haus nie gehabt. Du kannst darüber nicht verfügen. Oder noch besser, ich würde das noch viel dramatischer sehen, ich habe Ante, ich habe mindestens eine Aktie an der Firma MicroStrategy. Ich kann mit der Aktie dort nicht hingehen zum Portier und sagen, jetzt lassen Sie mich da rein, ich will meinen Private Key für meine 10.000stel Anteil an dem Bitcoin sehen. Werden die sagen, sind Sie wahnsinnig? So ist das nun einmal im Recht. Und das ist das, was die meisten Leute einfach nicht kennen und wissen, weil das wird ihm nicht beigebracht. Dass die juristische Ebene völlig unabhängig von unseren Befindlichkeiten ist.
Aber du hast, als ich dich das erste Mal gesehen habe, warst du im Burgenland, hast du einen Vortrag gemacht. Und da hast du eine Debatte mit einem Juristen.
Ja.
Da hat man schon gemerkt, das war nicht die erste Debatte mit einem Juristen und du hattest da schon so eine Erfahrung. Da hast du den legendären Satz gesagt, Herr Anwalt, es gibt so etwas wie eine Realität.
Ja.
Und das interessiert mich jetzt schon, weil einerseits, ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, wie das durch Taxonomie und Juristerei Public Keys jemandem zugeteilt werden können. Oder jemand erklärt, das ist jetzt meine Public Key. Aber es gibt die Realität auf der Bitcoin-Blockchain sozusagen, im Bitcoin-System, dass derjenige, der den Private Key besitzt, diese Bitcoin bewegen kann.
Ja, aber ob er sie bewegen darf, ist was anderes. Können und dürfen sind nicht das Gleiche.
Aber aus reiner...
Technisch kann er sie bewegen, aber er darf sie unter Umständen. Da sind wir jetzt bei dem, was wir über die Notenbanken geredet haben. Darum bin ich ja überhaupt auf das Thema gekommen. Wenn du zum Beispiel, wenn jemand Bitcoins beschlagnahmt, kann er in der Regel nur den Public Key beschlagnahmen, indem er in eine Aktennotiz hineinschreibt, wir haben diese Adresse beschlagnahmt. Wenn er nicht gleichzeitig auch den Private Key hat, ist die Beschlagnahme trotzdem rechtswirksam, weil der den Private Key hat, in der Sekunde ihn nur mehr illegal verwenden darf und eigentlich schon bereits einen Diebstahl begeht. Weil der rechtmäßige Eigentümer ist der Beschlagnahmer, Kraftgesetz oder Kraftgerichtsbeschluss. Und der den Schlüssel hat, ist bereits illegal. Also wer immer diesen Schlüssel hat und es uns nicht meldet, macht sich eigentlich schon strafbar.
Aber was ist, wenn ich, sagen wir, ich bin ein Chinese...
Er kann nur mehr sagen, ich habe es nicht gewusst, dass ihr den Schlüssel sucht. Sie hat sofort gesagt.
Aber was ist, wenn ich ich betreibe meine Mining-Farm in China, die beschlagnahmen meine Miner, die beschlagnahmen meine Public-Adressen, aber ich bin geflüchtet vorher, ich habe den Private-Key noch und lebe
jetzt... Ja, dann bist du aus dem... Das ist ja ganz normal immer so. Dann bist du ein chinesischer Krimineller, der halt in sicherer Entfernung die Menschenrechte für sich in Anspruch nimmt, weil er meint, das ist ein ungerechtes Urteil.
Aber dann kann ich meine Bitcoin
holen. Das ist so wie ein geflüchteter Mörder, der vielleicht in seinem Land des Mordes bezichtigt und verurteilt wurde, aber geflohen ist, kann bei uns den Schutz von uns nach Menschenrechten in Anspruch nehmen, weil er sagt, das war ein ungerechtes Urteil. Und dann müssen wir da klären, war das jetzt ein gerechtes Urteil, liefern wir ihn aus oder nicht, bla bla bla. Das ist aber dann ein sehr schwieriger Fall in der Regel.
Aber ich hätte Verfügung über die Bitcoin. Ich könnte sie bewegen, weil ich habe ja den Private Key.
Ja, aber du wirst ihn nur nicht dabei erwischen lassen.
Ja, aber ich bin ja nicht, die Chinesen können mich ja nicht erwischen, wenn ich in Amerika lebe.
Die können zumindest dich erwischen, dass das du warst. Das können sie schon, weil du musst es ja mit irgendeinem Werkzeug machen, dann haben sie deine IPO-Adresse, so einfach ist es. Wenn die mal wissen und lauern drauf, wer den Tengern brauchen nur ein Programm schreiben lassen von einem guten Programmierer. Und ich glaube, Chinesen haben keine schlechten Programmierer. Und der tut real-time, ununterbrochen, checken, ob die Bitcoins noch da sind. Und wenn die sich bewegen, ist der in einer hunderttausendstel Sekunde schon da und fährt schon nach und tut alle IPOs abspeichern, die hinten nachhängen.
Weiß
und
nicht.
Dann können sie dich entweder entführen, aber jetzt sind wir dann in der Räuberpistole. Nicht?
Also, was mich so fasziniert, Peter,
aber ist... Wenn das innerhalb eines Staates ist, und das, ja. Darum finde ich das Beispiel ist ein bisschen verquert, weil das ja schon wieder über Weltpolitik geht, aber wenn du in Amerika so etwas Fall passiert und die Amerikaner haben es beschlagen und du bist nach wie vor unter amerikanischen Einfluss, dann wirst du denen nicht entkommen. Du wirst den Schlüssel eben nicht verwenden. Und genau das führt ja zu diesen beschlagnahmten Dormant Assets.
Aber
und das haben wir in harmloserer Variante auch.
Aber wenn du sagst, das wird passieren mit Bitcoin, und das ist eine deiner Kernthesen, und ich finde sie total faszinierend, und also ich habe die auch wirklich, also ich höre ja sehr viel Bitcoin-Podcasts und Bitcoin-Videos und Bitcoin-Texte. Diese Vision habe ich noch nirgends gehört.
Ja, das Kreativste ist das pralle Leben. Nicht? Ich hätte das nicht erfinden können.
Ohne die 300 Bitcoin wärst du auf das
gekommen. Wenn das nicht mir passiert wäre, hätte ich das ja nicht, so diese Story mich gar nicht erfinden. Und wenn man doch, das glaubt mir kein Mensch.
Aber du bist trotzdem ein Bitcoiner?
Natürlich.
Der von Bitcoin überzeugt ist und dass Bitcoin weiter existiert und was Gutes ist.
Ja, das verstehe ich. Das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Aber dann erklär das bitte.
Ja, was soll dann an Bitcoin Schuld tragen, wenn sich Menschen nicht einigen können und Menschen schlampig sind? Da kann ja Bitcoin nichts dafür.
Ich meine auch die generelle Gefahr quasi, dass der Staat anfängt, Public-Adressen zu beschlagnahmen, für sich zu beanspruchen.
Ja, wenn er das rechtlich durchsetzt, und das Volk das mitträgt, also immer vor, wir gehen jetzt immer aus von einer einigermaßen funktionierenden Staatskunst und nicht von irgendeinem mörderhaften. Mhm. Aber auch da muss man dann sagen, dann ist halt der Wille des Herrschers sein Wille. Aber wenn der Machtträger mit brutaler Gewalt es durchsetzt, dann nutzt ja auch Bitcoins nicht. Dann greift die Frage der Steganographie. Das ist genau das, was ich ständig versuche zu predigen. Liebe Bitcoiner, irgendwo hört der Schutz der Blockchain auf, wenn die nackte Macht dir gegenübersteht. Wenn du mit der Bullybusti-Karte da sitzt und da fallen 6 dicke Männer über dich her mit Messern, und Interessen dir die Bullybusti-Karte, sind die Bitcoins weg. Da hat aber nicht Bitcoin versagt, sondern da hat das Rechtssystem versagt, du warst unvorsichtig, so ist es.
Das heißt, was glaubst du, brauchen wir, werden wir sehen, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir geredet haben, schon über Notenbanken und so weiter, ein Regelwerk rund um Bitcoin, also... Wo gehen wir da hin? In welche Welt?
Na, wir brauchen, aber das haben wir bei den vielen Punkten ja schon eigentlich durchgekaut. Wir brauchen ein Rechtssystem, das das Phänomen Bitcoin einigermaßen versteht. Wir brauchen dann eine Entscheidungskultur, die solche Grenzfälle irgendwie nach einer oder der anderen Seite zuordnet. Und drittens, wir brauchen eine aufgeklärte Bitcoin-Community, die nicht nur naiv, glücklich jetzt alles glaubt, was die Bitcoin-Lover sagen, sondern auch darüber nachdenkt, dass, was die Kritiker sagen, die aber trotzdem deswegen nicht Bitcoin-Gegner sein müssen. Ich finde ja das so schlecht, dass in der heutigen Kultur, das ist aber erst die letzten Jahre so entstanden, dass man immer komplett gegen oder komplett für was sein soll. Es hat alles immer schwarze und weiße Flecken.
Ich glaube, das liegt daran, dass Bitcoin auch ein wirklich emotionales Thema ist und dass du in einem emotionalen Thema oft zu einem Lager denken
musst. Ja, und ich mache das ja schon die ganze Zeit durch. Nicht? Ich bin ja ein Mehrfach-Bitcoiner. Ich habe ja fast alle Varianten jetzt schon. Ich habe ein paar Bitcoin, die kenne ich mir privat. Da habe ich es auf meiner Bullybusti-Karte, die habe ich halt irgendwo versteckt oder eingesperrt. Da bin ich ein glücklicher Bitcoiner, der glaubt, das kann mir gar nichts passieren. Dann bin ich ein denkender Ingenieur, der sagt, das kann da immer was passiert, wenn der andere schlauer, brutaler ist als du. Und dann gibt es noch das Phänomen Staat, da musst du immer ein bisschen aufpassen, dass du dich nach den Regeln einigermaßen gut bewegst, damit dich der nicht niederhaut. Und das ist einfach so und so leben wir alle. Und da können wir jetzt uns ärgern drüber oder glücklich sein drüber. Es ändert nichts.
Das heißt, dass...
Ein Werkzeug ist nur so gut, als es in der Hand des Handwerkers ist.
Ist das auch der Grund dafür, warum du davon ausgehst, dass jetzt die Notenbanken und das Fiat Money und das jetzt nicht verschwinden wird?
Nein, ich bin der Meinung, das wird nicht verschwinden. Weil das Fiat Money das Steuereintreibetool sein wird. Weil sonst hätte ja der Staat diese ganzen Probleme mit den Private Keys. Das will er nicht. Das kann man im Einzelfall, so wie wir es beide jetzt skurril bis zu China und was Gott was alles hinauf sozusagen imaginiert haben, da ist das ja wohl vertretbar, aber das geht dann nur bei größeren Beute. Wäre zum Beispiel der Bitcoin nur um 10% gestiegen, dann wäre er jetzt 1200 oder 1100, dann hätten wir gesagt, Schwamm drüber, haben wir Blödsinn, haben wir irgendwie verloren, wir haben schon viele Sachen ausgebucht. Oder jemand fällt irgendein Gerät runter, das ist kaputt, ja, haben wir es einfach auszubuchen. Das ist ja kein Problem. Das Problem ist ja gekommen, weil eine Anschaffung um 1000 Euro Jahre später auf einmal Millionen wert war. Da kann man einfach nicht sagen, und genau das ist mein Problem, als redlicher Kaufmann und guter Manager kann ich nicht sagen, Schwamm drüber, reden wir nichts mehr. Das kann man vielleicht in der Politik, aber in einer gut geführten Firma geht das leider nicht.
Glaubst du, dass ihr noch zu suchen anfangen werdet?
Ich muss sagen, die Lust am Suchen wird immer kleiner, weil ich immer mehr zu Bewusstsein komme, ich brauche den Schlüssel gar nicht, wenn ich nicht von einer Notlage der Firma ausgehe. Und dann muss ich sagen, die Not kennt kein Gebot, dann werden wir alles machen, um halt irgendwie überleben zu können. Und da wird vielleicht auch eine aufgeregte, nervöse Suche nach dem Schlüssel auch dabei sein.
Du brauchst den Schlüssel nicht, weil du kannst es zu einem gewissen Prozentsatz ohnehin in die Bilanz nehmen.
Nein, weil wir ja, und da müssen wir wieder sagen, da sieht man die Weisheit wieder des österreichischen Unternehmensgesetzbuches, dass man eben gezwungen ist, nur zu Anschaffungskosten etwas einzubuchen und nicht, so wie die Amerikaner, in überbordendem Optimismus den Tageswert immer mitzunehmen. Weil das ja auch manchmal verkehrt darum geht. Wenn morgen der Bitcoin-Preis wieder auf 3 Euro, wie er damals war, zusammenbreche, ja, dann bin ich glänzend rehabilitiert und sage, außer mit dem Mist. Bitte such mir gar nicht.
Jetzt würde ich noch gerne wissen.
Das ist ja auch man darf eben nie vergessen, das ist ja nur ein Eventualgewinn.
Ich habe.
Auch eine Aktie, oder ein Kunstwerk. Wenn du heute ein Kunstwerk kaufst am Flohmarkt und morgen kommt ein Sachverständiger und sagt, Sie, wissen Sie, dass Sie da einen echten Rembrandt gekauft haben? Der ist ja Millionen wert. Und dann kommt der Nächste und auf einmal der sagt, okay, das ist doch ein Blinder, das ist ein Falscher. Bist du vom Millionär schon wieder zum armen Wurm geworden. Also daher sagt der Gesetzgeber, das hat man eigentlich gar nicht zu verbuchen, diese Hoffnungs. Aber eine sozusagen fast schon krankhaft optimistische Nation wie die Amerikaner, die haben halt solche Gesetze gemacht. Du immer den heutigen Hoffnungswert einbuchen, damit dein Anleger weiß, welches Potenzial in dir steckt. Und das ist bei uns, ginge dann über Rating oder über Sachverständigengutachten. Nicht? Man könnte natürlich einen Sachverständigen begutachten, der die Wahrscheinlichkeit des Wiedensfindens auf Basis davor, der kann sich dann anschauen, die Akten zählen, sagen, so viele Zeilen sind das und kann dann irgendwie vielleicht errechnen, wie viele Arbeitsstunden man braucht, um jede Zeile gelesen zu haben. Weil wir können ja nicht einmal sicher davon ausgehen, dass der Schlüssel in einem steht. Der könnte ja auf 3, 4 Futzerls liegt wo.
So. Aber glaubst du, dass es in Zukunft möglich sein wird, dass man quasi als private Firma Bitcoin verkauft, wo man aber nicht den Private Key hat?
Das kann man jetzt schon, man muss nur einen Käufer finden. Nicht zum Beispiel, ich habe ja der Firma angeboten, Kraft meines Amtes, um diesen ganzen Zinnober mir zu ersparen, war mein spontaner, ich kaufe euch als der Erfinder und Verursacher die Bitcoins zu einem beliebigen Betrag ab, der halt sehr gering sein wird, Leute. Aber da hat man die Firma, war nicht in der Lage, mir ein Angebot zu machen, weil sich keiner getraut hat, irgendeinen Wert zu nennen.
Ja, aber du...
Wenn er Angst gehabt hat, wenn er einen sehr niedersetzt, werde ich es vielleicht kaufen, aber dann wird ihm vorgeworfen, er hat ein Vermögen der Firma verschleudert und wenn ich es suche, werde ich Nasum.
Aber du kannst nur
Sitzungsprotokolle über diese
nur
Frage.
Das Eigentum kaufen, aber nicht den Heuhaufen. Den Heuhaufen kannst du nicht kaufen.
Den kann ich leider nicht kaufen. Aber ich könnte natürlich dann einen eigenen Deal machen mit dem Eigentümer des Heuhaufens. Bitte gib mir das Recht, in deinem Heuhaufen zu suchen, was verlangst du dafür? Und dann könnte er sagen, ja, wie 70% der Beute. Muss ich entweder ja sagen oder er schmeißt mich hinaus.
Aber wenn du den Schlüssel findest, könntest du es dann quasi auch zum Marktwert in die Bilanz nehmen? Habe ich das richtig verstanden?
Nein.
Nein?
Auch, aber ich könnte dann meinem Bilanzersteller oder Treuhänder oder Wirtschaftstreuhänder ersuchen, bitte in einer Nebennotiz, schreib bitte Ihnen, der heutige Tageswert wäre so und so viel, was zum Beispiel bei Liegenschaften auch ab und zu gemacht. Bei den Depots wird das ja routinemäßig gemacht. Da steht immer drin, Depotwert bilanzmäßig zum Anschaffungswert. Und dann steht, bei heute wäre das, oder bei den Goldbahnen steht auch, bei heute würde dieses Depot so viel wert sein.
Jetzt sind ja die Bitcoiner, eines der wichtigsten Gebote ist, not your keys, not your coins. Aber was du da sagst...
Das ist juristisch unsauber. Das dürfen die Bitcoiner so denken, aber hat nichts mit der Rechtslage zu tun.
Weil es können your coins sein, obwohl du gar keine Keys hast, oder du kannst die Keys haben, aber das sind nicht your coins.
Naja, zum Beispiel, sagen wir was anderes. Du glaubst, deine Coins zu haben, und wir haben noch nicht festgestellt, ich sage jetzt, zeig mir, und dann sagst du, ui, die waren doch da im Castle. Was ist das? Warst du vorher noch Eigentümer oder nachher nicht mehr Eigentümer?
Aber die Original.
Weil du den nicht mit die Lade aufgemacht hast und hast gesagt, der Zettel ist weg.
Schrödingers Bitcoin.
Ja.
Aber.
Genau.
Aber wir sind uns noch immer einig, dass wir diese Not Your Keys, Not Your Coins Basiswelt von Bitcoin brauchen,
ja, aber
damit
das,
der Rest überhaupt einen Wert hat.
Ja, wir müssen bitte zur Kenntnis nehmen, und das ist wirklich, was ich bei den Bitcoinern so vermisse. Es gibt ein Rechtssystem, das ist, wie es ist. Da kann man darüber schimpfen, man kann es nicht wegleugnen. Und not your keys is not your coins, das ist ein Verhaltensratschlag und keine Rechtsauskunft. Mhm. Hast du mich?
Ja.
Würde ich jetzt sagen.
Ja. Es ist nur so, dass ich noch nie...
Das ist genau, wenn jemanden das... Man müsste fast einen Club der Bitcoin-Verlierer gründen, wo alle, die ihre Stories so analysieren, wie wir das jetzt gemacht haben, dann würde sich ein Muster herauskommen. Da gibt es die einen, die wirklich schrullig sind, wie der da den ganzen, der das den ganzen Gemeinde sich, da, wo du erzählt hast, da gibt es in England einen, der wollte Bürgermeister werden,
genau,
das hat die ganze Mülldeponie.
Ja, weil sie nicht die Mülldeponie lassen. Ja?
Ja, das ist natürlich dann schon, geht schon Richtung Schrulligkeit. Bei mir ist das ja noch ziemlich klar, das ist ein endlicher Bestand.
Ich glaube, bei dem waren es 10.000 Bitcoin, die ihm persönlich gehört haben.
Ja. Na gut, die Leidenschaft ist eine andere Sache als die Juristerei. Aber ich würde ja auch empfehlen, so in so einem Fall einmal einen Anwalt dazu zu nehmen, mit dem das dann zu diskutieren, weil der wird wieder ganz andere Ansichten
haben. Ich meine, das Lustige ist, dass wir am Anfang des Krypto-Hypes gesagt haben, jetzt haben wir die Blockchain, jetzt brauchen wir keine Anwälte mehr, aber wir brauchen wahrscheinlich noch viel mehr Anwälte als je zuvor, so wie sich das
anhört. Wenn du Bitcoins als Kapital sehen willst. Es ist immer nur fürs Kapital.
Darüber haben wir schon
als gesprochen. Zahlungsmittel ist das völlig klar. Als Zahlungsmittel ist er unfähig, wenn du keinen Private Key hast. Du kannst ihn ja nicht
bewegen.
Niemand geben.
Aber als Kapital geht es darum, wer...
Da geht es, wer der rechtmäßige Eigentümer ist.
So, und jetzt kommen wir dazu, dass wir immer gedacht haben, Institutionen können wie Bitcoin nicht halten, aus juristischen Gründen, weil das nicht erlaubt ist, dass die da irgendwo ein Wallet besitzen. Aber die Wahrheit ist, das ist zu heikel. Es ist einfacher, jemandem anderen sozusagen das Key-Management zu überlassen und einfach nur den rechtlichen Titel an diesen Bitcoin zu erwerben, so wie man es bei einem ETF tun würde.
So ist es.
Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, es ist deswegen richtig zusammengefasst, weil aus irgendeinem Grund seit ziemlich langer Zeit die Juristerei fast total ins Schuldrechtliche übergeglitten ist und nicht mehr das Sachenrecht gilt nur mehr als archaisch, ob dieses Pferd jetzt mir gehört und ich will nur dieses Pferd, sondern das ist ein Pferd juristisch und das ist austauschbar.
Ne? Aber das klingt ja so ein bisschen nach Fiat Money, nicht? Wir kippen vom Sachenrecht, vom Sachengeld ins Schuldgeld,
ja, muss man natürlich schon die Erkenntnis haben, dass natürlich schuldrechtliche Fragen juristisch leichter zu klären sind als sachenrechtliche Fragen.
Aber seine ökonomische Funktion als begrenzte Geldmenge und den Urmeter des Geldes
wird dadurch überhaupt nicht berührt.
Kann Bitcoin auch in diesem bisschen komplizierteren Konstrukt ausführen?
Im Gegenteil. Ich würde sagen, das verstärkt es sogar, weil das war ja ein Vorwurf warum haben die Fiat-Leute nicht außer aus Eigensüchtigen und alle diese Dinge, die immer unterstellt werden oder Wichtigtuerei, aber von der sozusagen Theorie her ist ja das Fiat-Geld eben genau deswegen so mächtig geworden, weil man da selber nicht mehr denken muss und auch selber nicht mehr auf sich aufpassen muss. Man kann das immer
korrekt.
Jemanden anderen die Schuld anhängen und wenn man sie nur bejammert. Man hat zwar dann das Geld verloren, aber man kann immer sagen, der was, ich weiß nicht. Und weil die Menschen zutiefst das als Bedürfnis haben, dass sie, ich weiß nie, nicht? Diese Mentalität haben wir ja alle in uns und daher brauchen wir immer einen potenziellen Sündenbock. Und dann gibt es eben Institutionen, die sagen, okay, wir übernehmen die Sündenbock-Funktion, aber dann müssen wir auch gleich die Benefits haben. Nicht? Und daher lieben wir alle, unsere Verantwortung wegzudelegieren. Und unterwerfen uns damit.
Das heißt, Bitcoin wird nicht die Welt so stark verändern, dass alle die Verantwortung übernehmen?
Nein, die Menschen müssen sich verändern, dann wäre der Bitcoin das beste Werkzeug.
Und es wird viel mehr Menschen geben, die sich wegen Bitcoin verändern, aber gleichzeitig als Masse. Aber das war auch mein Argument war schon, und ich bleibe da auch, dass natürlich Banken, auch wenn Bitcoin Kapital ist, werden Banken das für dich halten.
Nein. Glaube ich nicht. Es ginge, und das zeigen ja eben diese 100, da muss ich jetzt wirklich an den Alex Gretschtin verweisen, der hat in seinem Buch zig Beispiele, wo in Ländern, wo halt nur 30% der Leute überhaupt wissen, was eine Bank ist, und trotzdem können die...
Die haben jetzt Zugang zu einem richtigen Geldsystem. Ja, aber ich meine, in unseren Gefilden, wo die Bank früher auf dein Gold aufpasst hat, dann auf dein Fiat Money, wird die Bank in Zukunft auch auf deine, zumindest zum Teil, auf deine Bitcoin aufpassen.
Ja, da muss ich aber jetzt mit dem Konrad Lorenz kontern, das ist die Verhausschweinung des Menschen. Das hat er immer so gesagt, weil wir uns selbst in den Stall begeben, weil wir gemütlich das Futter kriegen vom Herrl, aber dann wird er uns halt schlachten. Das Wildschwein hat alle Risiken, aber ist ein freies Schwein. Das ist ein Running Gag bei den Evolutionstheoretikern.
Ich sehe schon, wir werden das Bild vom Burli Bursti.
Das ist auch mit ein Grund, warum ausgerechnet ein Wildschwein der Bulli Busti ist.
Wir müssen das Bulli Busti Bild für diese drei verschiedenen Formen von Bitcoin, von denen du sprichst. Das ist dann das freie Wildschwein, das quasi Bitcoin mit Private Key nutzt, auch als Zahlungsmittel und in einer kompletten Wildnis lebt eigentlich.
Aber dafür schon einen Rucksack braucht. Das ist schon der erste, Die erste sozusagen Unterwerfung sagt, er braucht schon ein Werkzeug.
Okay, und wer sind denn die anderen zwei Wildschweine? Das zweite ist dann das Wildschwein in Gefangenschaft.
Das ist kein Wildschwein, ist das doch schon das Hausschwein?
Naja, das Hausschwein ist dann quasi das domestizierte Wildschwein, das quasi Jahrzehnte später.
Also weil es das zwanghaft gehaltene Wildschwein, naja gut, so weit wie das geht.
Aber nochmal nur, damit
wir es zusammen... Das sind Leute, die im Knast sitzen.
Nochmal, damit wir es zusammenfassen, diese 3 Bitcoin, weil wir haben es zwar in den anderen Folgen erwähnt, aber wir wollen das... Die Folgen auch für sich.
Es gibt also Bitcoin als Kapitaltool für die ganz Großen, sprich Notenbanken, große Fonds, die pumpen die mit dieser Schlüsselfrage, ja, sie werden sie ritualisiert zwar immer wälzen, aber in Wirklichkeit wissen die selber nicht, wo sie einen Schlüssel haben, ist ja noch mehr oder weniger wurscht.
Ja.
So, oder haben sie dafür Domestiken, die das machen müssen? Und dann gibt es die zweite Gruppe, wo Bitcoin weit gelistetes Kapital in Hand von Firmen, Institutionen ist, dann eigentlich nur mehr schuldrechtlich, buchhalterisch abgearbeitet wird, aber fast nie bewegt wird. Und dann gibt es das Bitcoin als Zahlungsmittel für die Plebs sozusagen, wo es um kleinere Beträge immer geht, die man für das tägliche Leben hin und her ständig tut. Also für alle jene Menschen, das ist ja die Mehrheit der Menschen, die also nicht mehr Kapital haben, als sie in den nächsten 3 Jahren verbrauchen. Während die Leute, also die Kapitalisten, haben ja meistens mehr Kapital, als sie ja Lifetime verbrauchen, sonst würden sie ja nichts vererben.
Aber wenn die erste Gruppe nichts bewegt, weil man nur quasi den Zettel austauscht und die zweite Gruppe nichts bewegt, weil man nur im Schuldrecht unterwegs ist und die dritte Gruppe nichts auf der Blockchain bewegt, weil man in erster Linie im Lightning Network einen anderen Layer 2 Dings, weil man sie ja im Alltag verwendet.
Ja, aber da bewegst du genug in der Blockchain, genau so viel, was die Blockchain halt noch leicht ertragen kann. Das ist ja der Sinn des Lightning.
Aber glaubst du, dass wir dann genug Bewegung auf der Basechain haben, damit die Miner von den Transaktionskosten leben können in der Zukunft?
Natürlich, weil sie werden dann einen Betrag einfordern, ne? Die kriegen ja dann keine Mining-Gebühr mehr, die kriegen dann eine Abwicklungsgebühr, wie jede Bank. Die wird aber aufgrund der Einfachheit der Blockchain dann natürlich, weil da ein harter Konkurrenzkampf ist, weil dann wird vielleicht wieder eine Zeit kommen, wo sogar mein Nerd-Miner ab und zu ein paar Cents gewinnen kann. Ne? Weil, wie du ja weißt, als guter Bitcoiner geht ja die Hashrate wieder runter, wenn weniger gemeint wird.
Dann kommst du mit deinem Nerd-Miner um die Ecke.
Dann komme ich mit meinem Waschmaschinen-Miner womöglich und verdiene sogar meinen bescheidenen Unterhalt.
Also lieber Peter, ganz ehrlich, ich meine, das war jetzt gerade wirklich mindblowing. Wirklich? Also ich meine, ich habe mich schon gewundert, wo mich Bitcoin überall hinbringt, aber dass ich da jetzt in der Wachau auf einer Burg sitze und mir ein 84-jähriger Künstler/Unternehmer Sachen erklärt, die ich in 700 verschiedenen Bitcoin-Podcasts noch nie gehört habe. Ich weiß, der Glätzchen hat es erwähnt, ich weiß, du bist nicht der Einzige, der in diese Richtung denkt, aber ich finde es auch faszinierend, dass aufgrund deiner eigenen persönlichen Geschichte du darauf gekommen bist. Du hast dich ja nicht hingesetzt und hast gedacht, jetzt denke ich das einmal durch, sondern dir ist das passiert.
Ja, ich muss ja immer über die Konsequenzen meiner dummen Experimente dann nachdenken, wenn sie aus irgendeinem Grund anders laufen, als ich mir es vorgestellt habe. Und weil dann lerne ich am meisten. Und durch Versuch und Irrtum lernt man bekanntlich am meisten.
Weil wenn du recht hast, dass das so ablaufen wird und die Computer das weiterentwickeln, also generell, dass die Computer sich weiterentwickeln, dann werden in 50 Jahren sich Leute diese Unterhaltung hier direkt übersetzt auf Japanisch und auf Kroatisch und auf Englisch anschauen und sich denken, der komische Tutor aus der Wachau hatte recht.
Das hoffe ich doch.
Ich weiß aber auch, dass es viele Bitcoiner geben wird, die jetzt sagen werden, na, das ist so alles nicht, not your keys, not your coin, und das wird alles nicht passieren. Das wird es auch geben.
Ja, das freue ich mich ja schon. Und einer der Gründe, warum wir überhaupt miteinander reden, ist ja, dass du mir ermöglichst, dass ich vielleicht einmal einen Response auf meine Gedanken kriege. Weil bis jetzt koche ich ständig nur im eigenen Saft, rede mit meinen von mir bezahlten Anwälten, und da habe ich immer das Problem, jetzt sagt er mir manche Sachen nicht, weil ich vielleicht verärgert bin und ihn hinausschmeiße. Oder er sagt mir wieder was nicht, weil er so nett ist und will mich nicht quälen. Oder während da wird vielleicht ein brutaler Diskussionswelle hochschwappen, wäre ja schön.
Ja, absolut.
Schauen wir, ob es passiert.
Offene Debatte.
Oder alle sitzen mit verblüfften, offenen Mäulchen da und dann weiß ich, die Bitcoin-Community ist noch nicht reif für den Bitcoin.
Ist die Bitcoin-Community reif für den Bitcoin? Naja, was ich daran schon faszinierend finde, ist, dass es dabei hilft, zu verstehen, wie die Großen, die Wall Street und so, dicken könnten bei der ganzen Geschichte.
Ja, die dicken sicher so, die halten sich ja bekanntermaßen immer eher so lange verdeckt, bis sie sich klar sind, was sie tun.
Ja, ja, eben, aber das ist ja
der Punkt. Denken werden viele in die Richtung.
Aber dass man quasi die Frage sich beantwortet, eigentlich hast du gerade die Frage beantwortet, wie passen das Fiat-System mit seinem Rechtssystem und seinem politischen System und Bitcoin zusammen? Und die Botschaft, und das werden wir dann auch noch in der nächsten Folge, nämlich wenn wir über Be Your Own Central Bank sprechen, die Botschaft ist ja trotzdem eine positive. Der Bitcoin hat ja trotzdem eine positive Rolle zu spielen für Einzelpersonen, Firmen, Unternehmen und so weiter in der Welt.
Na, da kann ich nur mit Hayek kontern. Natürlich ist ein liberales Geldwesen immer besser, wo sich Konkurrenz durchsetzt. Wo ich nur ein bisschen Probleme habe, dass das Konkurrenzsystem so vereinfacht gedacht wird. Es konkurrieren ja in verschiedenen Nischen verschiedene. Du kannst ja auch einen Schraubenzieher nicht mit einer Kombizange vergleichen. Beide sind in ihrer Nische sozusagen Nischenplayer, Führende. Und dasselbe wird der Bitcoin seine Nische finden, aber er wird nicht alles andere aufessen. Also dieser Bitcoin-Absolutismus, der wird nicht funktionieren.
Na, mein Argument auch mit Menschen auch außerhalb der Bitcoin-Bubble ist, alles, was es einmal in erster Instanz darstellt, ist ein Gegengewicht. Ja. Eine Möglichkeit auszuweichen in ein anderes System, das viele Dinge abdeckt, die im alten System vielleicht nicht so gut funktionieren. Sparen, Freiheit und so weiter. Mhm. Und was du beschreibst, ist eigentlich die Akzeptanz dieses Gegengewichts durch das System auf seine Art und Weise, aber ohne Bitcoin zu bekämpfen oder aufhalten zu wollen.
Das Bitcoin die Bekämpfung hört sofort dann auf, wenn das System auch einen Nutzen sieht im Bitcoin.
Und das hat eindeutig schon begonnen.
Und da sind wir knapp davor.
Ja.
Aber noch nicht auf der ganz obersten Ebene.
Wir sind knapp davor. Ja. Ich habe gesagt, es hat schon begonnen, du sagst, wir sind knapp davor.
Ja.
Wow. Peter, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir.
Und ich freue mich schon auf die ersten Mails, die du bekommst. Ich hoffe, du erzählst mir dann.
Ich erzähle es dir, du kannst auf YouTube in die Kommentare schauen und du wirst sicher Feedback bekommen. Da werden wir sicher Feedback bekommen.
Gut.
Alles Gute, Peter.
Ich danke.
Danke dir.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.